FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, die FC Thekenphilosophen freuen sich über 3 Punkte. Der 1. FC Köln gewinnt 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Den Werksverein vom Platz geschossen sozusagen, hat richtig Spaß gemacht, also jedenfalls als der Abpfiff kam. Das davor müssen wir natürlich auch mal drüber reden. Teile des waren vielleicht nicht ganz so lustig, aber manche auch wieder schon. Und das beurteilen kann natürlich jemand, der beim Express ständig sozusagen mit den Artikeln unterwegs ist, aus der Sportredaktion zu uns gekommen. Unser Gast heute, Jürgen Kemper.
Hallo zusammen, willkommen. Danke für die Einladung. Grüß dich.
Ja, natürlich freue ich mich auch auf unseren ständigen Experten und dementsprechend auch der Co-Host schlechthin und natürlich der Spielanalytiker vor dem Herrn, jetzt habe ich dich genug gehuldigt, Julian Witze von der WAZ, herzlich willkommen.
Aber hast natürlich recht.
Ja, finde ich auch. Ne? Apropos, du hast recht. Wer hat eigentlich letzte Woche 1:0 getippt?
Ja, der liebe Ralf, der auch wieder hier sitzt.
Und vor allen Dingen, ich habe noch gesagt, das fällt relativ früh. Ich habe nur leider Ache als Torschützen genommen. Naja.
Wäre fast so gekommen, hätte er aus 5 Metern den Kopfball gemacht.
Ja, am Anfang hatte er, stimmt, genau, da war ja auch noch die Torchance. Also,
Riesentorchance, ne?
Ich habe es ihm jetzt nicht übel genommen. Am Ende war ich heilfroh, dass es dann wirklich noch beim 1:0 geblieben ist.
Aber überleg mal, wenn es dann ans 1:1 am Ende ausgeht, dann guckt jeder wieder auf die Szene, ne?
Ja, klar, ne? Oder ne, das 2:0 von El Mala hätte mich beruhigt, wenn da mein Tipp nicht mehr gestimmt hätte. Das wäre das Tor des Monats geworden.
Ja.
Ja, aber jetzt sagen wir mal über das Spiel selbst reden. Was würdest du als Überschrift heute, 2 Tage danach, noch wählen? Oder 3 Tage danach?
Wichtige 3 Punkte, egal wie sie zustande gekommen sind.
Okay. Dann, wenn das egal ist, dann brauchen wir ja heute nicht mehr weiterreden. Aber genau das werden wir trotzdem tun. Julian, warst du im Stadion? Oder?
Jo.
Und wie war's vor Ort?
Gut. Also jo. Stimmung war gut. Erste Halbzeit fand ich auch sehr ansprechend. Sogar so ein bisschen das Ärgernis, dass man vielleicht nicht das 2:0 macht vor der Pause, weil man da schon am Drücker war. Und dann ist die Mannschaft vielleicht auch nicht so gut mit einer Führung umgegangen, weil sie so lange auch nicht mehr geführt hat. Das muss man ja auch mal bedenken. Aber so ein bisschen ist es dann einschläfernd gewesen in der zweiten Halbzeit. Und trotzdem hat man, auch wenn die Wolfsburger Chancen hatten, hat man, finde ich, gemerkt, wie schwach die eigentlich sind. Und dass die auch, glaube ich, jetzt im Laufe der Saison weitere Probleme bekommen. Und ja, wie du schon sagst, Hauptsache gewonnen, ehrlicherweise. Mein Blick auf die Tabelle, wenn man jetzt sieht, wie man im Winter reingestartet ist und jetzt rausgekommen ist und jetzt den Puffer noch unten sieht, gerade auf Platz 17, kann man jetzt der Mannschaft wenig Vorwürfe machen, was die Punkteausbeute angeht. Und gerade jetzt diese Heimspiele mal zu ziehen, diese ganz wichtigen gegen Mainz und Wolfsburg.
Es ist immer so momentan so ein bisschen so ein Rasierklingentanz. Auf der einen Seite ist ja, um Gottes Willen, nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Auf der anderen Seite aber, wenn man jetzt an das Trainingslager denkt, wo wir noch telefoniert haben, wo die Stimmung wirklich im Keller war, ich sag mal, so schlecht haben sie nicht gespielt. In Heidenheim hätte man da durchaus auch gewinnen können.
Ja.
Gegen die Bayern hat man sich gut verkauft,
sehr gut.
Mainz gewonnen irgendwie. Ne?
Und ich fand Freiburg fast aber noch spielerisch das beste Spiel.
Genau, also das verlierst du.
Das ist irgendwie kurios, dass man aber das sagst du ja, das ist der Ritt auf der Rasierklinge und so diese, dass nur ganz wenige Momente im Spiel entscheiden können. Wenn wir jetzt an Wolfsburg denken, wenn dann dieser Dagim da in der letzten oder sogar Nachspielzeit da irgendwie aus 11 Metern freistehend irgendwie das Ding reinmacht, dann kann man sich auch nicht oder beschwert man sich am Ende nicht, wenn es 1:1 ausgeht. Aber genau dieses Spielglück brauchst du jetzt so in dieser Phase und das ist in Mainz für dich gefallen, jetzt gegen Wolfsburg für dich gefallen und in Freiburg, finde ich, nach der besten Leistung ist es gegen dich gefallen. Da sieht man, es entscheiden nur Nuancen im Moment.
Es sind wirklich schon Kleinigkeiten, die am Ende entscheiden. Aber es ist dann auch schon interessant, dass der FC eine erste Halbzeit hinlegt, die ja eigentlich okay war. Ne?
Die war absolut okay. War also super. So mit leichtem Anlauf, finde ich, aber so ab der 10., 15. fand ich es wirklich gut, vor allen Dingen, weil auch mal Druck über die andere Seite gemacht wurde, nicht nur über Castro Montes, sondern weil Lund endlich mal wieder offensiv richtig Zug hatte und auch wirklich die tolle Flanke auf Achea geschlagen hatte, was ich schon erwähnt hatte. Weil meiner mit einem anderen Selbstverständnis auftritt, auch wenn ich letzte Woche ja auch gesagt habe, sein Schuss ist nicht der präziseste, aber zumindest er hat ja dieses Selbstvertrauen, in die Situation zu gehen und abzuschließen. Und nur wenn du abschließt, kannst du halt auch treffen. Ne?
Ja.
Das ist halt das. Also der war wieder abgefälscht, der wäre sonst auch nicht reingegangen. Gegen Bayern war es auch ein Torwartfehler, aber sei es ja drum.
Wir haben es eben so ein bisschen das Glück des Tüchtigen genannt.
So ja, ist ja auch so.
Genau, weil, wenn man es positiv formulieren will, dann sagt er,
der zwingt ja auch so, das im Moment. Genau, er zwingt die Aktion, der sucht die Abschlüsse und genau das ist ja das, was so ein bisschen dann anderen vielleicht auch gerade abgeht, auch wenn Kaminski jetzt wieder offensiver gespielt hat. Der hat gerade nicht dieses Abschlussglück oder diese Schärfe da drin. El Mala, kommen wir ja gleich vielleicht nochmal zu. Mhm. Und deswegen ist ja ganz wichtig, dass jetzt wieder ein Sieg war, wo nicht die beiden Hauptprotagonisten aus der Hinrunde das erzielt haben, sondern andere. Und wenn die dann auch wieder in Form kommen.
Ich frage mich nur, was möglich wäre. Du hast Kaminski gerade angesprochen. Dem fehlt gerade im Moment genau diese Zielstrebigkeit, ja, die ihn am Anfang so ausgemacht hat. Jetzt könnte man ja hypothetisch mal fragen, was ist denn, wenn alle mal gleichzeitig zünden? Im Moment hat man so ein bisschen das Pech, denn wenn der eine nicht zündet, springt der andere zwar in die Bresche, aber warum nicht mal beide? Ne? Also
stell dir das. Ich glaube, das hat Kwasniok, finde ich, sogar auf der PK ganz gut erklärt vor dem Spiel, weil er sagte immer, dass es diese Phasen gibt, wo Spieler ihr Potenzial ausschöpfen.
Ja.
Und genau deswegen sind gewisse Spieler auch im Moment beim FC, weil sie dieses Potenzial nicht über 34 Spiele ausschöpfen. Also wenn in meiner 34 Spiele so spielt, hat er am Ende 12 Tore und 12 Vorlagen und das wird er nicht erzielen können.
Und bei aller Wertschätzung für unsere Jungs und dass wir das hier den tollen Sieg geholt haben, wo wir uns riesig freuen, der war unheimlich wichtig. Aber es hat auch ein bisschen am Gegner gelegen, dass wir ja teilweise bodenlos
die
gespielt
haben. Also klar. Aber es macht mich fast schon sauer, und ich habe gar nichts mit Wolfsburg an der Mütze, aber es macht mich sauer, wie chronisch schlecht sie in den letzten Jahren mit so einer Qualität performen. Also das kann man, also wie muss man sich als Wolfsburg-Fan fühlen, mit solchen Mannschaften immer so schlecht zu performen? Also wenn man alleine mal sieht, was sie da vorne rumlaufen haben, ja? Mhm. Also so ein Wimmer. Also da müsste sich die halbe Bundesliga die Finger nachlecken. Eriksen, klar, über seinen Zenit, aber trotzdem, was für ein Kicker. Maier, dann vorne Pecinovic. Ey, das sind ja Jungs, die können das ja eigentlich. Und, aber seit Jahren, egal wer da spielt, kriegen sie es nicht hin.
Erklärt auch ein bisschen, warum Kaminski sich hier so wohlfühlt.
Ja, 100%.
Und weil er 100%. Hier so aufgeblüht ist.
Weil er in diesem Konstrukt da auch, wie ganz viele andere, auch nicht zurechtkommt.
Die haben eigentlich alle keinen Bock auf den Laden.
Ja, offenbar.
Also so wirkt das ein bisschen, sorry. Also die ganze erste Halbzeit dachte ich, was spielen die da? Ne?
Ja.
Also um Gottes Willen, also ich war ja froh drum. Ne?
Ja,
also der FC hätte es eigentlich viel besser nutzen müssen. Also,
eben, und ich finde auch in der zweiten Halbzeit, wo manche schrieben, Wolfsburg kam stärker auf, es war schon in erster Linie der Passivität des FC geschuldet. Mhm. Und die Art und Weise, wie die sich die Chancen herausgespielt haben, war jetzt ja nicht herausragend gut etc. Also
Also bei aller Freude, das hat mich auch geärgert. Wie kann man da so passiv agieren? Ich kann verstehen, dass du abwartend spielen willst. Mhm. Nach dem Motto, was bieten die an? Mhm. Aber irgendwann musst du doch merken, ein El Mala kommt dann in der 75. Na, waren Räume. Mein Gott, wenn es ein Spiel gibt, wo ich El Mala entweder von Anfang an bringe oder frühzeitig einwechsle, dann doch gegen die.
Ja, wobei er mich diesmal zum ersten Mal wirklich ein bisschen geärgert hat, weil da, die hatten ja schon eine gewisse Druckphase in der Phase. Und dann
schließt dann hinten nicht. Ne?
Und dann schließt er trotzdem nicht für Lund, obwohl er gerade 2-3 Minuten auf dem Platz ist. Da waren einige Aktionen, wo ich denke, die Viertelstunde, 20 Minuten muss er voll rauspowern, auch defensiv.
Ja.
Und das hat er nicht gemacht. Das hast du immer wieder gesehen.
Ja, und er lässt dann halt Lund schlecht aussehen. Weil man sucht den Fehler natürlich dann bei dem Defensivspieler, aber es ist ganz klar in dem Fall, dass El Mala ihm da nicht zur Hilfe kommt.
Weil er immer gedoppelt wird.
Weil er gedoppelt wird und dann sieht Lund halt schlecht aus, und dabei war es halt nicht so, sondern das ist dann sein Fehler, da nicht zu schließen. Und das musst du bei einem 1-0 musst du das halt machen. Ne?
Ja, gut, ich bin halt immer so ein angriffsdenkender Mensch.
Ja.
Ne? Und ich habe es einfach nicht verstanden, grundsätzlich, jetzt mal von El Mala weg, warum man in der zweiten Halbzeit diese passive Rolle gewählt hat.
Ja.
Also das war mir einfach too much, weil im Prinzip, du hast die ja nicht, ja, die sind ja deswegen nicht extrem viel besser geworden, aber du hast sie ja quasi stark gemacht.
Ja, stark gemacht, ja.
Jedenfalls am Ende.
Also ich glaube schon so ein bisschen, dass daran liegt, wie selten du in den letzten Wochen, Monaten geführt hast.
Mhm.
Ist so ein Hebel. Natürlich ist das kein Grund, aber du hast ja gemerkt, gegen Pauli haben sie es ja auch verbaselt, wobei ich da null dran gedacht habe, dass der Ausgleich fällt. In dem Spiel hatte ich die ganze Zeit das Gefühl,
da fällt noch was.
Ja. Eben, weil wir das schon erlebt haben.
Und diesmal gab es ja mehrere Hinweise darauf, dass was passieren könnte. Mhm. Gegen Pauli, finde ich, gab es keinen. Und diesmal ist es nicht passiert. Mhm. Das ist vielleicht auch wieder so eine Art Reifeprozess, keine Ahnung. Aber ganz frei sprechen kann man die Mannschaft dann natürlich nicht davon. Ja, das ist klar. Aber trotzdem gab es, finde ich, diese Momente, wo man gemerkt hat, die stemmen sich dagegen. Und du hast diesen, ich weiß nicht, ob es bei dir gelesen habe, irgendwo hast du diesen Emotional Leader, hast du jetzt so ein bisschen mit Kraus in der Rolle, der auch da aufblut, der die Mannschaft pusht, der das Publikum pusht, dass du so einen im Zentrum jetzt stehen hast, das ist unheimlich wichtig, glaube ich.
Ja.
Und da verfestigt sich doch jetzt langsam so eine gewisse Achse, weil jetzt vertraut er doch häufiger denselben Spielern, wenngleich ich so einen Abwehrwechsel von Vandenberg wieder überhaupt nicht verstanden habe.
Ja, das wäre jetzt meine nächste
Frage gewesen. Wobei
Startelf, nur zweimal gewechselt.
Also, ja, Özkan hat gut gespielt, fand ich, aber also diese ganze Argumentation der letzten Wochen mit ihm, wo er erst sagte, der kann nicht spielen, Ganzkörperkrampf, dann gegen Heidenheim komplett raus, dann musste er gegen Bayern rein, dann hat er gegen Mainz auch gut gespielt, dann wieder komplett raus, Vandenberg rein, jetzt er wieder raus. Mhm. Das finde ich immer noch sehr wirr. Also,
ist es auch.
Also ich hätte jetzt gedacht, der Pfannenberg, der braucht jetzt wieder die Spiele, weil du in Freiburg auch gemerkt hast,
Der
war wieder raus.
Ja.
Und jetzt nimmst du ihn wieder raus und bringst ihn für diese hektische Schlussphase rein.
Wo er wieder nicht gut aussieht.
Genau, wo er dieses Missverständnis mit Sebulonsen hatte, wo er fast dann noch der Treffer entsteht.
Ja.
Das habe ich dann wiederum nicht verstanden. Oder dann, wieso bringst du ihn dann noch ganz am Schluss?
Spät, ne?
Das fand ich
also
komisch.
Diese Wechsel sind für mich auch noch nicht so richtig greifbar. Das kreide ich mir auch dann öfter mal an. Er versucht es zwar immer zu erklären, für mich nicht ausreichend. Also da sehe ich auch noch keine Konstanz, weil gerade so auf der Innenverteidigerposition die ist für mich halt sehr sensibel. Da ist es schwer, so für manche Jungs irgendwie mal zu spielen, dann mal wieder raus zu sein und dann wieder zu kommen, weil der Rhythmus halt irgendwie fehlt.
Wo du hier, wie du auch sagst, diese Innenverteidigung plus Abstimmung mit Schwäbe natürlich auch, der ja dann auch wieder mehr Sicherheit gewinnt, wobei er im Moment wirklich sehr, sehr souverän auftritt. Und vieles rettet, wobei ich diese Lobeshymnen...
Konnte ich jetzt nach dem Spiel nicht so richtig verstehen.
Also, sorry, Note 1, also das musst du alles halten.
Also dieser Abschluss von Dagim ist, wieder zum Thema Wurf, ist eine bodenlose Frechheit.
Ja.
Freistehend aus 11 Metern, der Harry Kane, der schießt Schwebe mit ins Tor. Das sag ich.
Wenn der den reinlässt, dann muss doch jeder sagen, was ist denn das für ein Patzer? Trotzdem hast du ihn natürlich als Sicherheit hinten drin, aber...
Ja, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er nur zweimal gewechselt hat, aber immerhin hat er ein bisschen auf uns gehört und hat Thielmann mal eine kleine Pause gegönnt. Nichts gegen den Jan, aber der hat sich in letzter Zeit nicht wahnsinnig aufgedrängt. Aber trotzdem, halt diese beiden Wechsel und die waren halt dann doch wieder auffällig.
Ne? Ja, auffällig und ich finde...
Martel kam ja auch.
Genau, ich finde aber, was Julian gesagt hat, ist wirklich wichtig. Tom Kraus, so dieser Emotional Leader, der gibt der Mannschaft gerade eine richtige Sicherheit und der verkörpert das, was ich mir eigentlich von Martel erwarten würde.
Ja.
Also so dieses Anführersein, das ist, finde ich, wir können ja gleich mal sagen, wie ihr das seht, das geht mir bei Martel im Moment komplett ab, weil man irgendwie das Gefühl hat, er ist auch zu sehr mit sich selber beschäftigt. Und so kann er der Mannschaft irgendwie emotional als potenzieller Anführer nicht helfen. Und da finde ich, diese Rolle füllt Kraus gerade exzellent aus. Klar, bei ihm stimmt auch nicht alles, aber das ist wirklich wichtig, was der Junge gerade liefert. Und das darf man nicht unterschätzen.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, so diese Doppelrolle könnte sogar eine gewisse Rückrundenzukunft zumindest haben. Dass Kraus sich sogar dadurch auch spielerisch mal mehr noch zutraut nach vorne. Ich glaube, er kann das schon. Und dass Martel dann der Sechser ist und er trotzdem so ein bisschen der Anführer ist, auch wenn das für Martel natürlich trotzdem eine Mini-Degradierung ist, selbst wenn er spielt. Also weil man merkt schon, dass er das Heft des Handelns dann nicht so in der Hand hat.
Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über Martel gesprochen, du erinnerst dich, ne? Wo wir auch gesagt haben, also jetzt die ganze Vertragsgeschichte, all das, was da momentan so schwebt.
Generell Gerüchte auch um andere Sechser, auch bringt und alle anderen. Also man merkt, das schwelt ja irgendwas.
Ja, und man muss ja mal ganz klar sagen, das hätte ich niemals erwartet, das Blatt hat sich ja komplett gewendet. Im Sommer sind wir alle hingegangen, ich weiß, da haben wir auch hier drüber gesprochen und haben gesagt, Thomas Kessler, deine wichtigste Aufgabe wird sein, den Vertrag mit Martel zu verlängern. Jetzt stehen wir hier 6 Monate später und alle sagen so, ja gut, wenn der Vertrag mit Martel nicht verlängert wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Ne?
Ja.
Und das ist ja eine verrückte Situation auch für den Spieler und die Beraterseite, die jetzt monatelang gepokert haben und jetzt plötzlich dastehen und sagen so,
sich auch sehr klar geäußert haben.
Sehr klar geäußert. Und jetzt muss man ja mal ganz ehrlicherweise sagen, die großen Angebote gibt's nicht. Gab's nie. Und der FC wird ihm, sag ich, auch nicht mehr das Angebot aus dem Sommer auf den Tisch legen. Und in was für eine Situation steckst du jetzt? Also selbst wenn du jetzt sagst,
verpokert.
Und selbst wenn du jetzt sagst, ich bleibe jetzt hier beim FC, finde ich, bleib so ein bisschen Geschmäckle dabei. Ich weiß nicht,
wie
das
jetzt. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, okay, er hatte jetzt auch nichts anderes.
Genau,
ne?
Also das würde für mich so ein bisschen
wie damals die Zweitligatreue.
Risse,
Horn etc.
Also so ein bisschen so ein zumindest für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so für mich würde so ein bisschen was hängen bleiben, wenn das jetzt...
Also ja, gebe ich dir recht, aber wenn es dann unterm Strich so läuft, bin ich trotzdem froh, dass das ein... relativ gestandener Bundesligaspieler dem FC dann weiterhin zur Verfügung steht. Ich glaube, er selber hätte sich mehr gewünscht, dass er nochmal einen nächsten Schritt macht.
Ja.
Und vielleicht hadert er gerade auch viel mit sich selbst.
Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht ist auch, wenn diese Vertragskonstellation mal aus seinem Kopf raus ist, dann ist das vielleicht wieder der alte Martel. Das kann ja auch sein.
Genau, oder er ist dann vielleicht auch mal bereit und öffnet sich wirklich mal für die Innenverteidigerposition, dass er da mal eine andere Rolle noch einnimmt. Weil
wo wir ihn ja generell mal als wertvoller
immer schon.
Genau,
haben. Ich glaube, er muss selber einsehen, dass er dieser offensiver denkende Sechser, der wird er nicht. Und hat das letzte Woche... Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwo habe ich mal gelesen oder hat es hier einer gesagt, du kannst auch in einem Top-Team einen Martel stellen, der dann der Sechser ist, der nur abräumt. Und das gibt es im modernen Fußball eigentlich nicht. Du musst auf einem höheren Niveau, musst du immer auch spielerische Aspekte mit reinbringen auf der Sechser-Position.
Ja.
Und da merkt, das merkt er selbst auf einem gehobenen Niveau, wenn es jetzt Richtung Chelsea geht, dass da zumindest es auch für Skiri bei Frankfurt zu eng wird, der aber trotzdem höheres Niveau hat als Martel. Für diese ganz hohen Weinen reizt dann auch nicht. Und ich glaube, da sehe ich Martel noch nicht mal über der FC-Stufe, sage ich jetzt mal.
Ja, und deswegen haben wir ja auch ganz früh gesagt, eigentlich wäre es das Beste für den Jungen, einfach sich hier weiterzuentwickeln oder hier zu reiten. Und vielleicht auch hier dann einfach eine Vereinsgröße zu werden.
Ja,
also warum muss man dann immer... Ja, genau.
Das mit dem Verein wachsen.
Ja, mit dem Verein wachsen. Und warum muss man dem immer... Also manche denken auch immer, man als Spieler würde man dem Verein wachsen. Das ist aber nicht immer so. Manchmal muss man auch einfach mit dem Verein gehen.
Jonas Hector ist ja Nationalspieler geworden und hat zweimal Europa erreicht.
Ja, genau. Also warum sollte man es nicht so mal machen?
Ja, also auch da kann man... Und man kann auch, glaube ich, hier von dem Geld, was der FC bezahlt...
Also, glaube ich, kann er auch... Kriegt er auch drei warme Mahlzeiten. Also
der Jonas macht mir nicht den Eindruck. Ja, genau.
Ja,
der muss nicht irgendwo in ein spezielles Haus gehen oder so.
Ja, wie auch immer. Können wir jetzt vielleicht sogar nochmal interviewen. Er hat sich jetzt ja offen gezeigt.
Ja.
Reue. Ich frage nochmal.
Für die Medien, ne?
Ja, ja, genau.
Fand ich sehr interessant.
Ja? Das haben wir schon einige gefragt. Na, dann ist er ja bald bei den Thekenphilosophen.
Ja, kam zwar was spät, aber gut.
Ja, ja, ich kann ihn gerne mal anfragen. Ne? Ja. Nummer habe ich noch. Ja, wie auch immer, lass uns einfach mal nochmal das Spiel reden. Und zwar auch über das Ende. Ich fand das am Ende immer schlimmer beim FC, dieses Betteln darum, sag ich mal, um das Gegentor. Ne? Also das hat mich dann schon wieder, weil du es eben erwähnt hast, an St. Pauli erinnert, wobei die ja null gefährlich waren und trotzdem hattest du das Gefühl, der FC hat Angst, weil sie da auch schon auf die Ecke gespielt haben. Halt
schon Betteln, ne?
Ja, ja. Also dieses Betteln, was da teilweise war, das war ja vogelwild am Ende. Ne?
Ja, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, das haben wir eben auch angesprochen, er verändert natürlich dann auch wieder ohne Not die Statik irgendwie, ne? Also mit diesen Wechseln. Bringt da eine Kette irgendwie durcheinander, die, finde ich, bis dahin super funktioniert hat und wenig zugelassen hat. Mhm. Ich weiß nicht, warum man da dann nochmal eingreifen muss. Er hat es, glaube ich, irgendwie so begründet mit dann, dass hinten raus die Körner ausgehen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem hat diese Kette ja funktioniert. Und warum greife ich dann da ein und sorge für neue Abstimmungs-, in dem Fall Probleme dann? Ja. Weil die hat man gesehen, das hast du ja gesagt, so Vandenberg war kaum drin. Da kam der das erste Mal schon ins Schwimmen und lässt irgendwie eine Riesenchance zu. Und da sag ich so, lass es doch, lass sie doch so spielen dann.
Ja, ja, ja. Aber am Ende ist es Gott sei Dank gut gegangen.
Ja. Ne?
Aber das haben wir dann aber auch dann den Wolfsburger Stürmern, wie schon
absolut, also
ein paar Mal erwähnt,
die beiden Abschlüsse,
auch ein bisschen zu verdanken. Ja. Und natürlich auch Schwäbe, der natürlich dann immer noch halten musste. Was haltet ihr davon, dass da Leute jetzt ihn für die Nationalmannschaft fordern? Also da bin ich dann doch etwas vorsichtig bei allem,
dass ja, ich Schwäbe eigentlich ganz gut abgab. Ja, ich hatte auch erst gesagt, okay, total weit weg. Aber dann habe ich mir jetzt nochmal überlegt, wer war die letzten Male so nominiert, generell Atubolo, Damen, die letzten Jahre noch Trapp etc. Also wenn es jetzt darum geht, wer ist vielleicht die beste Nummer 3 im Moment für Deutschland, würde ich sagen, kann Schwäbe seinen Hut definitiv mit in den Ring schmeißen. Also hundertprozentig, weil er ist schon der formstärkste jener, die ich jetzt so genannt habe, auch Nübel hat auch so eine etwas wackelige Saison. Also von denen, die dann danach kommen, nach Baumann und ja gut, was mit Ter Stegen jetzt wird, das weiß man ja nicht. Genau, bin ich mal gespannt. Dann kann man sagen, okay, der kann ruhig mal nominiert werden, aber es wird niemals darum gehen, dass er ein Spiel macht.
Genau, also wir reden hier nicht von Spielpraxis. Wow. Wir reden nicht von Spielpraxis, aber wir reden halt so im Dunstkreis der Nummer 3 zu sein und wie du aufzählst. Also ein Atubolo ist diese Saison alles andere, aber nicht ist alles andere als fehlerfrei.
Damen überhaupt nicht.
Also er profitiert halt gerade davon, dass wir so, was Torhüter angeht, so wahrscheinlich die schwächste, also auf alle Kandidaten, also die schwächste Phase seit, bestimmt 30 Jahren haben.
Also ich will dem Marvin nur wirklich nichts Böses. Ich bin einer seiner großen Befürworter, aber dafür reicht es nicht.
Ja, aber wir haben...
Also allein schon, was die Lufthoheit angeht.
Aber wir haben nichts Besseres.
Aber deswegen, war auch erst überrascht. Aber
ja, ich habe die anderen nicht so im Blick.
Aber die Nummer 3 in Deutschland könnte theoretisch im Moment schon... Also nicht nur theoretisch, rein von der Formstärke ist er das.
Und jetzt sind wir mal ehrlich, also nichts gegen Oliver Baumann, ja? Aber der hätte in den letzten 20, 30 Jahren, wäre der nicht die Nummer 6 in Deutschland gewesen. Also wir haben kein Torwartproblem in Deutschland, aber wir haben schon, also es ist nicht die talentierteste Generation, die wir
haben. Also wir haben mit Marvin Schwäbe einen der besten Torhüter auf der Linie und vielleicht auch im 1 gegen 1. Also in diesen beiden Disziplinen ist er ganz weit vorne. Aber die Lufthoheit nochmal, das ist teilweise katastrophal.
Und da kann ich immer nur sagen, ich bin überrascht, wie selten der da geprüft wird. Also wenn ich das doch als Gegner weiß, dann schlage ich da eine Flanke nach der anderen.
Wobei Standard-Gegentore gab es ja genug, ne?
Standard-Gegentore gab es
Also da war er zwar nicht immer
aber
seine
Achse im Ball. Finde ich, muss er sehr wenig, und das seit Jahren. Ich beobachte das seit Jahren, weil ich das auch sehe wie du. Und ich finde, er wird da sehr wenig auf den Prüfstein gestellt.
Mhm. Ja, die Bayern haben es zum Beispiel wieder gut gemacht beim 2-1, wo er beim Tor neben dem Pfosten stand. Ja. Also außerhalb des Tores.
Aus dem Spiel genommen.
Also im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Spiel genommen.
Im wahrsten Sinne, ja.
Also deswegen, ich fand es auch komisch, dass das, weil das kam jetzt ja zuhauf, innerhalb von einer Woche. Jeder sagt das, Libarski auch und Co., die verschiedenen Medien.
Ja, also wie gesagt, auf der Linie verstehe ich das, weil er teilweise echt saugeile Reflexe
hat. Dann ist natürlich so der erste Gedanke, okay, soll der dann auch wirklich spielen? Dann würde ich sagen, nein, aber ist er vielleicht so die Nummer 3 bei einem Turnier? Wieso nicht? Also Ron-Robert Zieler war in seiner Höchstzeit auch nie in der besseren Form, ehrlicherweise, als er selber.
Hatte auch immer und so seine
Weltmeister,
Schwächen,
ne? Also das muss man ja auch so sehen, ne?
Am Ende, müssen wir abwarten, wie der Bundestrainer sich da entscheidet.
Ich glaube, er wird es nicht machen.
Ich glaube, es ist zu eng, weil das Turnier ist jetzt halt bald und
die haben es noch nie dabei.
Die haben jetzt, eine Pause noch.
Also die haben jetzt noch den März und dann wird schon nominiert fürs Turnier.
Also und ich glaube, das ist, wie selten kam das vor, dass dann mit der letzten Nominierung nochmal jemand irgendwie reingeht. Das gibt es immer mal wieder, aber...
Da wird jetzt die ganze Zeit jetzt die nächsten Wochen die Diskussion drüber sein, jetzt wo Ter Stegen wieder in Girona spielt.
Ja.
Wie machen die das da mit der Nummer 1 oder nicht? Das ist eigentlich das einzige Spannende.
Und damit halt eine 3 mit, die schon mal dabei war.
Genau, oder so. Ja, genau. Zukunftsperspektive, Atubolo, ich sehe jetzt auch nicht die mega Entwicklung bei dem, aber ist auch egal.
Lass uns mal wieder über den FC an sich reden. Und zwar, wir haben uns ja wirklich noch sehr erinnert an das Gespräch, das Telefonat. Das waren nur 8 Minuten, aber die haben ziemlich eingeschlagen. Ja. Also kann ich durchaus sagen, auch in unserer Community. Ich sehe schon, du hast auch wieder eine Menge Fragen notiert. Aber ich würde noch gerne noch mal darauf zurückkommen. Der FC, so wie er aus dem Trainingslager kam und wie er sich jetzt entwickelt und jetzt, wie ein Dietmar Hamann sagt, fast schon raus aus dem Abstiegskampf. Das hat er allerdings vor den Samstag- und Sonntagsspielen gesagt, glaube ich. 5 Punkte vor, da finde ich, ist noch keine Entwarnung angesagt, noch lange nicht. Ne?
Ja, Entwarnung nicht, aber es ist ultra wichtig, wie du sagst, nach den Unruhen, die es halt gab, so da aus dem Winter zu kommen. Also das hätten wir alle unterschrieben.
Ausgebaut.
Und das ist der richtige Weg. Wie gesagt, wir haben jetzt immer gesagt, so, es hätte in jedem Spiel auch irgendwie in die andere Richtung kippen können. Aber jetzt nimmt man dieses Momentum mit. Und jetzt, das ist eine sehr gute Basis, eine sehr gute Grundlage vor den schweren Wochen, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, die jetzt kommen werden, den man jetzt erstmal gelegt hat. Und da gilt es jetzt einfach anzuknüpfen. Und das war ultra wichtig, weil wir hätten alle gewusst, wo es hingegangen wäre, hätten man die ersten 2-3 Spiele irgendwie in den Sand gesetzt, dann wäre hier, glaube ich, Feuer. Und das hat man halt vermieden.
Das ist gut und jetzt möchte ich aber trotzdem mal so den Vergleich mit den anderen, die da unten rumturnen, weil, wie gesagt, es sind nur 5 Punkte. Der FC hat im Verhältnis zu denen ein richtig gutes Torverhältnis, ne? -3.
Und vor allem, man muss ja, okay, es sind 5 Punkte zu Platz 16, aber es sind satte 9 zum 17.
Ja.
Ne?
Das
muss man natürlich sagen. Plus, es sind jetzt 6 Teams bis zum 16. Platz noch oder 5. Ne?
Also wir haben hier, damit wir es wirklich auch mal in der Reihe haben, ich weiß nicht, Union ist ja noch einen vor uns mit 24 Punkten, dann kommen wir als 10. 11. ist Augsburg mit 22, Gladbach mit 21, 12. 19 hat der HSV, 19 hat aber auch Wolfsburg und Bremen als 14. und 15. 16. ist Mainz mit den 18 Punkten.
Ja. Also wie Julian sagt, ich würde die beiden letzten sogar fast schon ausklammern.
Ja.
Du siehst, die haben jetzt, also Pauli und Heiner haben bis zum jetzigen Zeitpunkt 13 geholt. Also dann kannst du dir überlegen, also die 9 müssten sie ja erstmal aufholen, dann dürfte der FC schon keine Punkte mehr holen.
Plus dieses Wahnsinns-Torverhältnis, was die haben, minus 20.
Plus das Wahnsinns-Torverhältnis, also ich...
Ja, minus 26
sogar. Ja,
minus 26.
Also ich lehne mich ungern aus dem Fenster, aber ich sage jetzt schon, mit den letzten beiden Plätzen hast du nichts zu tun.
Ja.
Vielleicht lehne ich mich aber auch gar nicht aus dem Fenster. Und davor darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn es jetzt nur 5 Punkte sind, aber das sind ja Mannschaften, die nehmen sich ja jede Woche immer die Punkte weg und der FC punktet ja auch, genau. Ja. Und dann wirst du da sicher eine Mannschaft finden, die am Ende weniger Punkte holt.
Und es gibt ja auch von den Teams, sind ja 2 im Vollkrisenmodus mit Wolfsburg und Bremen.
Und Bremen tauscht jetzt den Trainer.
Genau, da weißt du auch nie, wie das ausgeht.
Ja. Gladbach hat auch noch nicht viel
und gewonnen. Und ganz blöd gesprochen, du musst jetzt auch erstmal sehen, wie das, du kannst ja auch ein bisschen nach oben gucken, zu Platz 7 sind es nur 4 Punkte. Mhm. Und da ist Frankfurt in der Vollkrise, Union ist nur ein Punkt über dir. Also du kannst dich ja fast so ein bisschen in Richtung orientieren, vielleicht bist du in diesem kleinen Mittelmaß der Liga, wo du dich festsetzen kannst.
Das, was ich immer sage, wo Leute immer lächeln, manchmal entscheidet sich so etwa 6, 7, 8 Spieltage vor Schluss erst.
In welche?
Ja, vor allen Dingen, du kannst in den Abstiegskampf geraten, du kannst aber auch genauso gut, wenn es ganz gut läuft, auch in ganz andere Sphären, um Gottes Willen,
finde,
nicht gerade weit weg
von. Ja, aber ich finde, dafür müsste man jetzt mal die nächsten 4, 5 Spiele, wo echt gute Gegner, starke Gegner dabei, vermeintlich starke, hat man jetzt bei Leipzig gesehen, stehen, aber vermeintlich starke Gegner dabei sind, dann kann man schon so ein bisschen sagen, wo es hingeht. Und ich bleibe bei meiner Prognose von Anfang an. Man wird am Ende hier so irgendwo zwischen 11 und 14 ankommen. So. Und das ist, finde ich, völlig in Ordnung.
Ja.
Und von mir ist auch 10 und 14.
Und du musst sagen, du hast, wenn es so ist, hast du ja den Grundstein für den Klassenerhalt jeweils durch den Top-Start gelegt, weil der Uwe ein guter... Ja, guter Freund nicht, aber der, aus der Community einer.
Ja, ein Community-Freund.
Der schrieb nämlich zu Recht, das finde ich Wahnsinn, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, jeweils die ersten drei Spiele hast du 13 der 23 Punkte geholt.
Ja,
stimmt. Und das ist ja ein unfassbarer Grundstein, den du gelegt hast jeweils. Also,
man kann das so sehen, man kann es natürlich auch anders sehen und sagen, was wäre möglich, wenn du irgendwie dann Teile dessen auch noch in die nächsten Spiele reinretten
musst? Ja, aber ich finde, du musst es positiver sehen, weil stell mal vor, du startest jeweils schlecht und dann hast du immer den Druck im Rücken.
Ja.
Also du konntest von diesem guten Start in der Hinrunde ziemlich lange zehren.
Ja. Mhm. Und das kannst du jetzt mit ein bisschen
und eventuell machen. Kannst du das jetzt auch machen, zumal du jetzt auch auf Teams triffst, die klar oben sind, aber Leipzig hat jetzt gegen Pauli einen Punkt geholt und zu Hause gegen Mainz verloren.
Ja.
Also die kommen jetzt nicht mit dem mega Selbstvertrauen nach Köln und es wird ja auch noch langsam mal Zeit, nochmal gegen die zu gewinnen, ehrlicherweise.
Ja, habe ich auch nichts gegen.
Und es wird auch mal Zeit, gegen Top-Teams zu
gewinnen. Genau, generell so einen riesen Fund zu setzen, weil so gesehen hast du gegen ein Top-Team in der Hinrunde gewonnen, Hoffenheim, aber da waren die noch gar kein
Top-Team.
Da waren die noch so in der Tabellenregion vom FC. Deswegen.
Also ist interessant, aber jetzt die Frage, macht man das mit neuen Spielern? Und jetzt muss ich hier natürlich ein bisschen was erklären. Wir zeichnen nämlich heute Montag schon auf. Ne? Und wir wissen, es ist gerade so, wie nennt man das so schön, Deadline Day. Ja. Ne? Es ist ja dementsprechend sind wir jetzt am 1.2. Am Vormittag. Und vielleicht hast du noch neue Erkenntnisse, gerade beim Express. Ihr steht doch meistens an der Mediapark-Klinik. Und steht der Kollege da schon parat?
Die steht schon parat. Ich sitze jetzt hier bei euch. Ja, schwer zu sagen, so Dynamiken an so einem Deadline-Day darf man nicht unterschätzen. Da passiert immer, also da können Sachen noch irgendwie auf den letzten Metern irgendwie realisiert werden, da können aber auch genauso gut auf den letzten Metern noch Sachen platzen. Mein Stand jetzt ist, dass man was versuchen will oder auch dran ist, was zu machen. Es kam gestern dieser Däne aus Schweden, der ist aber wohl zu teuer. Das heißt, man muss nochmal umschwenken.
Der Däne aus Schweden.
Normal. Und ja, wie gesagt, ich glaube, also es wird im Hintergrund alles getan. Ob das jetzt wirklich bis zum Schluss irgendwie umgesetzt werden kann.
Man scheint aber auch der Meinung zu sein, noch jemanden dringend zu brauchen.
Ja, ne? Ja, genau. Und da hat sich so ein bisschen auch die Position verändert. Während man lange so ein bisschen auf IV gesucht, also Innenverteidigung gesucht hat, ist man davon weg. Und zwar können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, wegen Sebastian Sebulonsen, der es in meinen Augen sehr, 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 sehr gut macht, auf einer bis dato fremden Position.
Ja, mittlerweile, ja.
Mittlerweile hat er sich da in meinen Augen fast schon festgespielt. Sieht man ja jetzt auch an den Wechseln. Also nicht er wird rausgenommen, sondern dann sein Partner jeweils. Mhm. Und dann deswegen, man ist weg von der IV und guckt jetzt mehr so im defensiven Mittelfeld, weil man da so sieht, das hatten wir eben besprochen, bis auf Kraus, der jetzt gerade so eine gute Phase hat, aber auch nicht permanent gut war, da hat Kwasniok noch nicht sein Tandem gefunden. Und ich glaube, da will man sucht einen spielstarken Sechser, dem man ihm dann ein Martel oder ein Kraus an die Seite stellen kann.
Wie weil Johannes nochmal Silas Andersen, ne?
Ja.
Also die wollen ja von Hecken, war das, ne?
Hecken, ja.
Ja. Ich habe früher beim Fußballmanager immer gespielt.
Ja.
BK Hecken.
Ja. Ah, kennst du den da?
Ja, ja. Und die wittern natürlich jetzt, weil der FC ist nicht der einzige Interessent, die wittern natürlich jetzt das große Geld und setzen natürlich sehr hoch an. FC natürlich niedrig angesetzt. Und ich sag halt so, wenn man alleine dran wäre, dann könnte man sich vielleicht noch irgendwo treffen, aber es sind halt andere dabei und dann kommt, im Zweifel gibt's jemanden, der zahlt dann halt.
Und das ist ja auch ein klares Zeichen an Hüseyin Basic, weil den hat er ja, ohne ihn zu nennen, in der PK vor dem Spiel eigentlich gesagt, er ist sehr weit weg.
Ja. Mhm.
Kann in zwei Wochen noch so sein, aber ich nehme an, der könnte gehen, wenn ihn einer haben will.
Und er hat ja nicht nur das gesagt, ich finde, er hat auch mit dem Hinweis auf, wenn wir jemanden holen, könnte das auch Auswirkungen auf einen Abgang haben. Mhm. Also ich finde, er hat ihm irgendwie schon so
die Tür aufgemacht.
Ja, das finde ich auch, die Tür, durch die er gar nicht durchgehen will. Weil das weiß ich zufällig so, eigentlich will er gar nicht weg, aber er hat ihm, finde ich, mit diesen Sätzen so praktisch so den Abgang nahegelegt. Und das schon nicht ohne, finde ich.
Ja, ich meine, das hatten wir aber schon mal, ne? So mit Dominik Heinz, den er ja im Prinzip schon als nicht so wichtig betrachtet hat.
Ja.
Und der dann aber sich auch wieder als sehr wichtiger Faktor herausgestellt hat.
Der jetzt auch selber offensiv gesagt, gut, das weiß man ja auch, der hat ja selber offensiv gesagt, dass er bleiben will.
Ja. Und ganz ehrlich, also so...
Als Backup und wenn er gebraucht wird, kommt er rein, finde ich ja. In der Hinrunde erstaunlich gut auf dem Niveau
noch. Also ich weiß nicht, ich glaube, das hätten wir alle nicht erwartet, aber so wie der Junge so performt hat, also für viele war der ja irgendwie vor der Saison nur so irgendwas Maskottchen. Ja. Also da muss man ja ehrlich sagen, so wenn der gespielt hat, also war das immer einwandfrei, also der hat keine Tore verschuldet.
Nee, und hat eine gute Balleröffnung.
Also
eine
die beste, gute, also bis Pusey jetzt da war. Bis
Pusey kam, genau, würde ich sagen, war er da einsam und alleine.
Ja, einsam und alleine, ja,
das hat man jetzt wieder gesehen. Im positiven Sinne,
ja.
Ja, also man muss schon
was
sagen,
ist, dass... Was ist eigentlich mit dem? Ist das auch wieder so eine Muskelverletzung wie bei Schmied, der fast 4 Monate
dauert? Ja, finde ich auch komisch. Also ich war bei dieser PK nicht dabei, aber er hat wohl in der einen PK gesagt, es ist nichts Strukturelles. Und dann spricht man, dann habe ich ihn eine Woche später darauf angesprochen und dann klang es schon so nebulös. Und dann dachte man, ja, ist leider weiter raus. Da klang es schon wieder so nach gefühlt 3 Monate. Mhm. Ich habe keine Information, was er hat, aber also es scheint wohl doch ein bisschen wieder was Schlimmeres zu sein.
Ja, so die Aussagen aus der medizinischen Abteilung sind ja immer etwas...
Ja, ich finde, und vor allen Dingen dem gegenüber die Ausfallzeiten. Du musst mal überlegen, wie lange Schmied jetzt ausgefallen ist. Das war ja wirklich unfassbar lang.
Ja.
Wie lange Heinz auch wieder ausgefallen ist jetzt.
Ja, jetzt wieder.
Jetzt auch 5, 6 Spiele.
Ja.
Schmied ist ja zurück im Training, ne?
Ja.
Ja gut,
dann den, da hat er ja schon gesagt, er hätte jetzt schon spielen können, wollte aber kein Risiko, was ich gut finde.
Also wenn es ein Finale wäre oder so.
Genau, gesagt, ne? Also ja, das finde ich gut. Ich finde, man sollte jetzt gegen Leipzig dann mal wieder gucken. Obwohl jetzt gerade, sag ich einfach so, du müsstest ihn jetzt nicht auf Teufel komm raus wieder reinwerfen. Also jetzt gerade funktioniert's ja, auch wenn Schmied natürlich sehr gut gemacht hat die Saison, aber jetzt gerade das dann wieder zu sprengen, würde ich nicht machen. Aber ja.
Stimmt, aber ich finde generell, wenn jetzt heute noch was passiert, werden wir dann morgen oder später erfahren.
Genau.
Dann fände ich die Position, die ergibt schon wieder Sinn. Also bei den Innenverteidigern hast du wirklich überhaupt keinen Bedarf.
Gar keinen.
Aber
das ist eher zu viel fast schon.
Genau, dieses spielstarke Achterding.
6-8. Das ist eigentlich, du holst jetzt jemanden oder du brauchst jetzt jemanden, den du eigentlich mit Johannesson im Sommer
geholt hast. Genau, der Johannesson sein sollte oder Hüseyin Bašić eigentlich nach einem...
Mal war
oder nach eigentlich einem guten Zweitliga-Jahr, das er meiner Meinung nach nicht so hingelegt hat, hätte sein können mit mehr Führungsanspruch und so.
Ja.
Und das ist wirklich die Position, wo es hakt. Ne?
Ja, und es ist schade eigentlich, weil in Johannesson habe ich auch persönlich zum Beispiel meine größten Hoffnungen so eigentlich von den Neuzugängen gesetzt. Ja.
Plus einem guten Start, muss man sagen.
Plus einem guten Start und jetzt funktioniert er leider im Moment nicht und jetzt muss er natürlich kurzfristig reagieren, aber ich würde ihm ungern auch irgendwie jemanden vor die Nase setzen, weil ich gebe den nicht auf, also ich würde den jetzt nicht aufgeben. Also,
dafür ist es noch zu früh.
Dafür ist es zu früh und auch wenn es vielleicht diese Saison wahrscheinlich nicht mehr wird, aber dann musst du ihm nächstes Jahr nochmal eine Chance geben, also und weil der hat Potenzial, nur er kriegt es halt gerade irgendwie nicht so richtig auf die
Platte. Ich finde es krass, wie wenig Präsenz der mittlerweile im Spiel hat. Am Anfang der Saison hast du ihn immer gesehen, der hat auch viele so diese Linienpässe gespielt oder so. Oder
traut er sich im Moment nicht zu?
Gar nichts. Also das ist, also man merkt wirklich, der hat kein Selbstvertrauen im Moment.
Ja, das ist er selbst, aber ich glaube, da muss auch der Trainer.
Ja, finde ich auch, weil
ich weiß ja nicht, was er mit ihm macht.
Nein, aber also generell, als du hast 4 Leute und dann tauscht er halt immer, genau wie in der Verteidigung, er vertauscht dann immer so durch. Niemand bekommt irgendwie nachhaltig die Chance, sich mal irgendwie so festzuspielen. Und wo soll dann so ein Selbstvertrauen herkommen? Ne? Also es ist wahrscheinlich auch schwer, ne?
Das ist ja auch mal wieder was die Leute ja fragen. Das wird ja immer weiter über den Trainer diskutiert. Nach Siegen, das ist ja mittlerweile Usus, dass man auch darüber weiter diskutiert, nach dem Motto, ja, eben auch schon, warum so passiv in der zweiten Halbzeit etc. Er erklärt es ja immer hinterher sehr wortreich und da war ja auch wieder sehr stolz auf die kämpferische Leistung, kann ich auch total nachvollziehen, das war ja auch eine tolle kämpferische Leistung, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, so dass Team und Trainer finden manchmal nicht so richtig zusammen. Also er verkauft das zwar hinterher positiv, aber ich habe ein komisches Gefühl. Könnt ihr das erklären, belegen oder sagen das auch die Leute aus der Community? Was sagt ihr dazu?
Ja, so belegen könnte man es ja vielleicht eher, wenn es jetzt wirklich nach diesem schwankenden Trainingslager auch ergebnistechnisch oder spielmäßig wirklich in den Keller gegangen wäre. Aber das war ja fast der Gegenteil der Fall, muss ich sagen. Also finde ich, haben die schon irgendwie eine gewisse Mischung zusammen, aber vielleicht, wie Jürgen es auch sagt, irritiert er sie trotzdem dann immer wieder mit irgendwelchen Wechseln, wo sie selber dann nicht so ganz mit klarkommen.
Mhm. Ich habe
sich dann selber immer wieder drauf einstellen müssen.
Ich habe immer das Gefühl,
überfrachten.
Genau, dass er ihnen oftmals gut tut mit seinen Ideen und dann wieder mit anderen Ideen, so, was will er denn jetzt wieder von uns?
Ja, diese Mischung macht's. Aber vielleicht im Moment überwiegt ja so halbwegs die Pose, also muss sagen, als Aussteiger
10 also,
23 nein, Punkte. Alles gut.
Tabellenplatz gibt das nicht her, die Kritik, nein. Die aber auch trotzdem da ist. Die denke ich mir nicht alleine aus.
Ja. Aber also wir reden halt so, man müsste sich reinversetzen, so als Spieler, so, wir nehmen jetzt mal Cenk, du bist Cenk, dann spielst du irgendwie Wochen, Monate lang nicht, dann spielst du selbst nicht, obwohl 6 Innenverteidiger verletzt sind, dann wirst du irgendwann reingeworfen, machst das gut, sitzt dann im nächsten Spieltag wieder auf der Bank, Also woran soll der anknüpfen? Also was ist der Maßstab? Was muss der dann erfüllen, um dann dauerhaft zu spielen? Das sind nur so Sachen, die ich mich frage. Ja. Und wie gesagt, ihr habt ja recht, im Moment sieht man das an den Zahlen nicht. Aber ich finde, mit solchen Maßnahmen verunsichert man Spieler halt.
Meine Frage geht jetzt auch mal Richtung Elmana. Ich meine, das ist ja mit das größte Wertpotenzial, was wir da haben, wenn wir jetzt rein von dem Posten aussehen. Und auch wenn ich euch jetzt recht gebe, ja, er hat defensiv nicht gut ausgesehen in dem Spiel, aber grundsätzlich... Er hat
trotzdem noch wieder den Unterschied fast gemacht.
Ich hab immer das Gefühl, dass er momentan so drauf ist, wie er drauf ist, liegt auch ein bisschen am Trainer.
Ja.
Also, sorry, also mir fällt es schwer, das zu erklären. Ich habe das Gefühl, er geht nicht richtig mit ihm um.
Ja, auch da muss man ja sagen, diese Worte, die der bei dieser einen PK da gewählt hat, die sind ja schon sehr hart, muss man sagen. Mhm. Ne? Also die kann man denken, das kann man auch intern so besprechen. Aber nach außen hin zu sagen, der Junge geht irgendwie gerade ein Tief durch, was wir vielleicht alle sehen, das mag ja sein, aber ich sage das doch trotzdem nicht als Trainer und stelle ihn dann da irgendwie so vor die Wand.
Ne? Ist natürlich sofort in allen Medien auf der ersten Seite.
So, und jetzt überlegen wir mal, also der kam gegen Heidenheim nach diesem potenziellen Winter, wo er angeblich einen Hänger hat, kommt er rein und schießt erstmal das erste Tor. So, also das heißt für mich erstmal keine Delle. So, dann sorgst du selber für die Delle und nimmst ihn da raus und dann gebe ich zu, klar, dann sind das keine glücklichen Einwechsler, aber das sei ihm doch mal gegönnt. Dann lass ihn doch mal 2, 3 Spiele haben, wo er vielleicht nicht performt. Aber dieses Selbstvertrauen, finde ich, hat er ihm ein Stück weit jetzt auch gerade genommen.
Ja, das ist so der Punkt, den ich ähnlich sehe, wo ich immer denke, also das kann man vielleicht auch ein bisschen smarter lösen, aber wir sind ja alle nicht da, wir wissen es nicht.
Ich wollte sagen, es sei denn, er will ihn irgendwie bewusst irgendwie kissen, das weiß ich jetzt nicht so.
Ja.
Weil ich habe auch rausgehört, er ist nicht zufrieden, also auch wenn Kwasniok das immer gerne betont, aber Elmaler ist nicht zufrieden, dass er nicht, also er würde am liebsten immer von Anfang an spielen.
Ja, das will jeder Spieler.
Und da geht's, und er sagt so von wegen hier Entwicklung und so behutsam aufbauen, nein, er möchte immer spielen. So, und das, finde ich, hat man ihm jetzt so bei den letzten Auftritten so ein bisschen angesehen, dass er so ein bisschen, ich sag's mal, so ein bisschen Groll dabei war.
Mhm. Mhm, stimmt, aber also mich hat's trotzdem wirklich geärgert. Also die letzte Viertelstunde, die Art und Weise, wie er da defensiv gearbeitet hat, weil wenn du dann spielst, darfst du dir dazu nicht zu schade sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann hat er natürlich am Ende diese geniale Aktion gehabt und die hat er halt fast in jedem Spiel drin gehabt, mit Ausnahme Freiburg, da hat er sie nicht gehabt.
Ja.
Ich glaube aber trotzdem ist eher so eine Mischung, er hat jetzt so ein kleines, ich glaube, er hat schon so ein kleines Loch.
Ja.
Und ich glaube auch, dass er jetzt, ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt gegen Leipzig, wo du auch vor allen Dingen auch wieder auf schnelle Umschaltmomente setzen solltest, dass er sogar alle 3 Pfeile mit Meiner, ihm und Kaminski sogar offensiv platzierst, mit einem Ache dazu. Weil Bülter und Ache fand ich zwar nicht verkehrt, aber Bülter ist ja so im Gesamtauftritt trotzdem irgendwie so im Moment ein bisschen unglücklich. Er hat jetzt nicht so dieses Abschlussglück oder sonst was. Das könnte ich mir sogar vorstellen, mal so diese Variante, dadurch, dass du willst Meiner nicht rauslassen und stellst Elmaler vielleicht mal so mit als zweite Spitze auf.
Ja, hat er auch schon mal gespielt.
Das ist aber auch interessant, weil du das gerade sagst. Das fällt mir auch gerade auf. Über Bülter wird redet ja dann auch keiner, weil man von dem solche Aktionen nicht erwartet. Über Elmaler, wenn er mal nicht trifft, oder wird sofort gesprochen. Mhm. Aber Bülter...
Ja, Bülter ist halt so, er hat auch mal so die Spieler klassifiziert, so auch als Abarbeiter und sowas.
Ja.
Bülter ist so der ganz klassische Abarbeiter. Ja. Ne?
Aber das finde ich fast schon mal ein bisschen schade, weil ich finde, der Junge, man kann ihm ja wirklich, also so Fleiß und Ehrgeiz und Will,
null.
Kann ihm ja null erscheinen. Aber in den Abschnitten ist ja fast schon tragisch, wie die sind. Ja. Also ich erinnere mich an die eine Szene am 5er, den schießt er ins Seiten aus.
Ja, das stimmt.
Und dann fällt natürlich auch die Bewertung so schwer, weil du denkst, so, der gibt alles und das ist so meine Mindestanforderung an Spieler.
Ja.
Aber wenn er dann so wenig...
Ja, ich glaube, im Moment ist schon so ein bisschen das Selbstvertrauen, was fehlt. Also genau wie in Freiburg diese Aktion, wo er von Kübler weggegrätscht wird.
Ja.
Wenn du diese Entschlossenheit hast, dann suchst du den Abschluss.
Ja.
Und da hapert es gerade so ein bisschen bei ihm.
Aber ich dachte, der Knoten in Anführungszeichen wäre geplatzt mit dieser Kopfballvorbereitung. Und da dachte ich, da hat er sich, weil das war auch ein sehr, sehr unglückliches Spiel, auch super viele Sachen irgendwie liegen lassen. Und dann macht er aber diese entscheidende Kopfballvorbereitung. Und dann dachte ich so, das müsste ihm jetzt irgendwie Auftrieb geben. Hat's also nicht.
Gut, dann hoffen wir, dass wenn alle mal performen würden.
Das haben wir eben
schon gesagt. Aber ist ja nun mal so. Ich, apropos performen, ihr habt ja weiter performt und wir haben es ja letzte Woche gesagt, wir haben noch mal nachgestellt. Die Lieferung steht noch aus, die wird aber heute oder morgen noch reinkommen. Also wenn es gleich an der Tür klingelt und wir runtergehen müssen, dann ist es wahrscheinlich die Post mit den neuen Büchern. Da gehen also wieder welche raus und wir haben dann immer noch ein paar übrig. Fahrstuhljahre, ihr unterstützt uns damit, den Podcast, das kommt alles dem Podcast hier zugute, wenn ihr das Buch bei uns bestellt. Über die Jahre 2000 bis 2025 gab es eine Menge zu erzählen. Ne? Also wir haben da wirklich richtig reingehauen und viele haben es ja schon. Könnt auch ruhig mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Diejenigen, die es schon haben und diejenigen, die es noch nicht haben. Ja, wenn ihr mitreden wollt, dann bestellt das Buch.
Generell immer, mitreden ist ein gutes Stichwort. Gerne weiterhin kommentieren und liken, das macht sehr viel Spaß.
Das macht auf jeden Fall viel Spaß.
Da kommt gleich auch noch eine Quizfrage.
Ja, ja, eine Quizfrage. Wir müssen ja auch noch das eine Buch, das ist übrigens das letzte. Das ist wirklich das letzte.
Ja, ja, das wird noch...
Das ist mit den Unterschriften.
Ist das auch genau. das letzte?
Nee, das ist...
Das ist das vorletzte.
Das ist ein Testbuch. Das ist ein Testdruck.
Da steht nichts drin.
Okay. Nee, da steht schon was drin, aber das ist nicht das, der Inhalt. Das ist okay. Wirklich nur noch der Testdruck. Aber okay, gute okay. Frage, gut, dass du es gefragt hast. Davon habe ich noch 3-4 andere.
Okay.
Aber gut, ja, lass uns doch mal nochmal über die Community reden. Du hast doch Fragen aufgeschrieben, oder?
Nee, das sind nur meine Notizen, damit ich mal vorbereitet bin.
Ah, okay.
Also noch das mit den 13 aus 23 Spielen und damit ich nichts vergesse, weil sonst denke ich mir im Nachgang, ich hätte irgendwas vergessen. Also das kam ja aus der Community vom Uwe mit den 13 Punkten aus 23 Spielen.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr wertvoller Beitrag.
Generell das Thema Schwäbe mit Nationalelf wurde auch häufiger gefragt. Also das ist schon so ein Thema, was die Leute umtreibt und halt natürlich auch das El Mala-Thema. Mhm. Sobald er jetzt 2-3 Mal auf der Bank sitzt, wie man das selber denkt, wie man sich damit verhält und auch die Martel-Thematik.
Aber nicht alles.
Trainer-Thematik.
Aber wie ist denn so die Meinung in der Community zu El Mala? Also, wie ist denn da die?
Also, ich habe da manche, die dann wieder schreiben, so, der muss immer spielen. Das war ja auch generell meine Meinung. Und dann halt auch welche, man kann es verstehen, wenn man sieht, wie er gerade teilweise auch auf dem Platz auftritt. Also, so ein bisschen von bis, aber jetzt nicht so die komplett pure Empörung. Und die habe ich ehrlicherweise auch nicht so, weil ich es schon so ein bisschen merke an der Form. Generell möchte ich auch, dass er immer spielt, aber wenn ich gerade merkt, dass es hakt, dann finde ich, ist okay, dass man ihn rausnimmt, aber ich gebe dir recht, er muss nicht immer alles so nach offen kommunizieren. Das ist ja das, was Christian Löhr letzte Woche zum Beispiel sagt, er kann es nicht ertragen, wenn irgendwo ein Elefant mit im Raum sitzt, der plustert alles raus und kann es nicht für sich behalten, so ein bisschen.
Aber was haltet ihr von der Thematik, dass jetzt so gerade, das ist ja auch so eine Diskussion, gefährdet man jetzt damit diese Mega-Ablöse, also wenn er da nicht spielt?
Ja, das kommt drauf an, wenn er natürlich jetzt gar nicht mehr trifft, ne, dann wird das ist immer so.
Also ist
so,
ja gerade so im Raum so,
Tagesgeschäft,
ist ja gerade so im Raum WM und Mega-Ablöse.
Ja.
Gefährdet man das dann im
Umgang? Ich glaube, die Leute wissen schon, was der wäre. Aber klar, du wirst natürlich dann, da wird immer gepokert.
Ja, klar,
wird
weil der Verein, der potenzielle Verein kommt, genau, der potenzielle Verein kommt, sagt, so hier Hinrunde, x Tore, x Vorlagen, Rückrunde dann gar nichts mehr. Wir übertreiben jetzt mal ein bisschen. Ja gut, also 50 kann ich dir nicht mehr geben. Also ich sag das jetzt einfach so. Also
ja, es ist ja teilweise sowieso verrückt, was ein einzelnes Tor oder 2-3 Tore ausmachen. Also hätte er zum Beispiel das Tor jetzt gemacht und ich meine, das war ein Wahnsinnsding.
Das wären auch wieder in den Saison-Highlights, wäre es wieder aufgetaucht.
Ja, überall. Ne? Also das ohne Zweifel, dann hätte wieder einer geschrieben, er ist gerade wieder 5 Millionen teurer geworden.
Ja,
ne? Wobei das ja eigentlich Quatsch ist. Ne?
Ja, ja, klar.
Ob der jetzt reingeht oder nicht, er hat das Potenzial. Das
genau, man sollte es eigentlich am Potenzial bemessen.
Ja,
ne?
Ja. Und teilweise ist das ja schon ziemlich oberhalb. Ne, diese ganze Geschichte. Also ich denke, der Wert ist natürlich noch nicht gefallen dadurch, aber er wird momentan auch nicht höher.
Ja,
ja, aber dadurch, dass er jetzt so unfassbar gestiegen ist in einem halben Jahr, ist das jetzt auch nicht schlimm. Und das kann ja mit 2-3 Einwechslungen, Toren wieder passieren. Ich glaube, Richtung WM hat Nagelsmann ihm ja was Klares mit auf den Weg gegeben
bei der letzten
PK, dass er gesagt hat, er muss ein absoluter Stammspieler beim FC sein.
Ja.
Und das kann natürlich ein Faktor sein.
Das plus er hat ja auch die Schwächen, auch wenn er nicht offen kommuniziert, aber wir wissen ja, was damit gemeint ist. Und genau diese Schwächen offenbart er jetzt. Das war nämlich nicht nur gegen Wolfsburg, sondern gegen Mainz auch. Da lässt der Mund einem auch schlecht aussehen. Also auch an diesen Schwächen, ich will nicht sagen, dass er daran nicht arbeitet, aber es zeigt sich noch nicht, dass er da den nächsten Schritt gegangen ist.
Also wobei gegen Mai, also stimmt, da war es auch, aber da kann ich so ein bisschen in Anführungszeichen eher entschuldigen, weil er ist dann länger auf dem Platz, wartet dann noch, dass er nach vorne eine explosive Aktion macht, aber wenn du gegen Wolfsburg in den 75. reinkommst, dann erwarte ich, dass du die Seite erstmal komplett hinten mit dicht machst und da auch wirklich ackerst.
Ja.
Und der hat manchmal schon so ein bisschen so Poldi-Vibes.
Ja.
Das angeht. Der stand nämlich auch immer gerne vorne rum.
Ja, aber ihr müsst auf der anderen Seite müsst ihr natürlich sagen, oder müsst ihr sehen, das ist natürlich das, was ihn natürlich ausmacht. Das ist ein Straßenfußball. Der hat Bock, nach vorne zu laufen.
Klar.
Und da kommt Defensivarbeit, ist da ganz hinten im Kopf. Ich kann das sogar irgendwie nachvollziehen und irgendwie macht es seinen Reiz ja auch aus.
Ja, aber das ist trotzdem.
Du musst da die Waage finden.
Oder genau, und das ist halt trotzdem so ein bisschen das, wo man sagt, dass er ja ein kompletterer Spieler wird und das ist ja auch so eine Trainergeschichte.
Ja.
Also das muss er ihm ja so mit einbläuen.
Ja. Aber überleg mal, der ist jetzt ein halbes Jahr dabei. Ne?
Also man muss
ihm natürlich auch
immer noch 19.
Ja, genau. Und jetzt schon 40 Millionen taxiert. Also das ist ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass das phänomenal ist. Aber so eine Mini-Delle ist jetzt da und dann ist es auch okay.
Aber gar nicht schlimm.
Alles noch gar nicht harmlos. Schlimm. Also das ist ja nicht sowas, als wenn er total schlecht wäre.
Nein, aber es wäre auch unnormal, wenn er am Ende mit 18 Toren aus der Saison geht.
Genau.
Absolut normal. Wo wir aber gerade bei jugendlichen Spielern sind, wir freuen uns unheimlich auf den Mittwoch. Ne?
Sehr.
Ja, also
sehr.
Das also, muss man einfach nochmal erwähnen. Ich habe ja damals vor ein paar Wochen getippt 38.000. Ich glaube, du warst bei 28.
Boah, na deutlich, ja,
nee, also 25.000.
Ja, wie auch Wahnsinn. Immer.
So, und dann auf einmal ging ja, das Wahnsinn. Ab. Ne? Und jetzt Wahnsinn. Ist das Ding komplett ausverkauft. Ja. Also da muss man schon mal sagen, also boah. Das ist... Das
ich wusste allerdings auch nicht, dass dieser Rekord aus der Türkei existiert mit den 41.000.
Das
wusste
ich auch nicht.
Hätte ich das gewusst, das kam ja dann am ersten Tag schon auf.
Ja.
Und dann sind natürlich alle auch so Rekordjäger, ja, dass man unbedingt darüber
kann. Ja, also gut gemacht, ja. Ja. Aber also natürlich muss man sich jetzt mal überlegen, so als 18-Jähriger... läufst dann da irgendwie vor 50.000 auf, irgendwie was immer schon dein Traum war, klar jetzt in einem anderen Rahmen, aber trotzdem 50.000, dann auch so gegen Inter Mailand, was ja auch so eine Strahlkraft hat, finde ich. Also das ist ein absolutes Highlight-Spiel für die Jungs.
Und dann habe ich jetzt gesehen, eine Kölner Stadtkarte, irgendwie 6 oder 7, sind ja so, kommen ja sogar aus den Fädeln und dann noch welche aus dem Umland, also wirklich für richtige Kölner, so ein Spiel in ihrem Stadion.
Das ist fantastisch.
Ist schon phänomenal.
Ja. Wir spielen 2 mit, die auch Profi-Erfahrung jetzt
super,
haben.
Super, die jetzt geschont wurden bei der U21, finde ich gar nicht so schlecht, finde ich gut.
Finde ich gut.
Also, soll sich auf dieses Spiel konzentrieren jetzt.
Das haben die sich verdient.
Das haben die sich verdient und da musst du mit vollem Fokus, da musst du dich eine Woche darauf vorbereiten, das ist genau richtig so gewesen.
Also das, ich freue mich auch drauf, die zwei werden noch da sein.
Wird ein Feiertag, also muss man sagen.
Egal wie es ausgeht sogar,
genau. Finde ich. Ja, klar, wenn man gewinnt, ist schön.
Ja, super, aber so das ist, aber, also das wird man nicht vergessen halt.
Nee, ne? Das nimmt man mit.
Ja.
Gibt es da eigentlich auch die Champions League-Hymne? Nee, die gibt es nicht.
Aber das ist jetzt noch eine Frage.
Ja, bitte.
Wann die Kölner Profis haben auch mal gegen Inter Mailand gespielt.
Ja.
Und da möchte ich wissen, wie das letzte Spiel ausging.
Oh yeah. Ja, ja.
Das schreibt ihr bitte in die Kommentare. Okay.
Das letzte Spiel gegen Inter Mailand.
Genau,
okay.
Der Profis natürlich. Ne?
Okay, ich war da.
Das ich war. Ich glaube, ich konnte noch gar nicht da sein.
Dein Vater vielleicht. Ja. Ist schon, schon ein paar Winter her.
Aber wird spannend. Ja. Also schreibt da fleißig rein.
Genau, haut rein und ich bin gespannt. Wir werden dann auf jeden Fall wieder ein Buch verlosen. Bis dahin haben wir wieder welche. Ne? Und keine
also Testexemplare. Ich muss jetzt sagen, also da kommen wir jetzt, das wäre unseriös, finde ich, zu tippen. Ich kenne natürlich keinen einzigen Spieler von Inter Mailand.
Nee. Kannst du sportlich auch nicht
einschätzen. Du weißt auch überhaupt nicht, wie, da geht es ja auch darum, wie gehen die jeweiligen Mannschaften mit dieser Zuschauermasse an.
Ja.
Und das ist ja ein K.O.-Spiel, also kannst du ja auch sehr defensiv sein. Also wir freuen uns einfach drauf und schauen, was
passiert. Ja, wirklich. Also anders kann man das nicht angehen. Ja.
Wir gehen da hin und haben Spaß. Also so absolut. Oder so. Und
drücken natürlich die Daumen.
Ein großer Feiertag für Köln. Wir freuen uns. Ja, dann haben wir natürlich noch das Spiel gegen Leipzig auf der Tapete hier. Ne? Was erwartet ihr für ein Match? Gerade jetzt, wo Leipzig
aktuell verschwächelt. Ich glaube schon, dass die so etwas verunsichert daherkommen, weil hätten wir jetzt vor einer Woche gegen die gespielt, hätte ich gesagt, ach du Schande, das wird eine ganz dicke Nummer und die haben natürlich trotzdem eine unfassbare Qualität, finde ich allein dieser Diamondé ist so mit der spannendste Spieler der Bundesliga, unfassbar. Ja. Aber trotzdem, klar, jetzt die kommen mit einer gewissen Verunsicherung rein, weil sie jetzt so ein bisschen den Faden nach oben schon verloren haben, Dortmund punktet weiter, Hoffenheim ist stark und die hätten jetzt sonst schon auf dem zweiten Platz durchgehend schielen können, also das ist jetzt so die erste kleinere Krise unter Ole Werner, nachdem sie am Anfang der Saison voll auf den Sack bekommen haben von den Bayern, sind sie ja super reingestartet. Mhm. Also ich glaube, da ist schon auf jeden Fall was drin für den FC. Und wie du sagst, diesen einen Sieg gegen den Großen aus der Bundesliga, den kannst du in der ersten Saison schon anstreben. Du warst ja in der Hinrunde oft nah dran oder gut dabei.
Mhm.
Und jetzt musst du mal über die Ziellinie gehen. Deswegen bin ich relativ optimistisch, sage ich jetzt mal.
Ja,
obwohl sowas natürlich, so wenn sie jetzt da zweimal nicht gut performt haben, wie du sagst, und um diesen Faden da nicht zu verlieren, müssen sie natürlich jetzt, das ist natürlich auch immer gefährlich. Also
können
so,
sie natürlich auch freischießen.
Sie können sich freischießen und so nicht, also ich will nicht schwarz malen, aber so die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Top-Team wie Leipzig 3 Spiele im Stück gegen vermeintlich schlechtere Gegner in den Sand setzt, halte ich für relativ gering, aber ja, vielleicht so ein angeschossenes Reh, kannst du mal reingehen.
Aber doppelt, andererseits macht es ja auch was mit denen. Die denken, wir haben gegen 2 Abstiegskandidaten einen liegen lassen, jetzt fahren wir zum Aufsteiger, da müssen wir auf jeden Fall jetzt gewinnen.
Ja. Klar, also ich finde immer so, solche Mannschaften ärgern mich eigentlich immer am meisten, genau wie Wolfsburg, wenn ich weiß so, und das haben sie auch schon nachgewiesen, was die können und was die dann teilweise aufs Feld bringen. Sowas würde mich viel mehr ärgern, als wenn ich ein Aufsteiger bin und an meinem Limit spiele und dann aber auch mal verliere.
Ja,
also als Fan würde mich das verrückt machen, mit der Qualität dann nicht irgendwie St. Pauli oder Mainz wieder zu Hause abzuschießen. So, weil sie haben es ja auch schon gezeigt, dass sie das können. Und diese individuelle Qualität da vorne ist Wahnsinn.
Aber du kannst auch einen Elfmeter hoffen. Ne? David Raum verursacht gerade gerne Elfer.
Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Da brauchen wir aber auch den passenden Schiedsrichter, der auch so einen mal gibt.
Ja, du, dass Ding gegen Mainz war eine Frechheit, ja. Also aus Leipziger Sicht meiner Meinung nach.
Also generell, der Spieltag war wieder...
Elfmetertechnisch war der Spieltag
also
unterirdisch. Also Frankfurt muss einen bekommen.
Also da muss man sich ja wirklich mal, gucken. Der Mann geht raus, das finde ich ja schon mal gut, dass ich das selber angucken soll. Dann geht er raus, guckt sich die Szene wirklich gefühlt 24 Mal an, sieht, wie der 24 Mal ihm das Bein wegtritt und sagt dann, nee, ist kein Elfmeter. Also da müssen wir uns wirklich... Da muss irgendeine Reform her, weil so kannst du ehrlich gesagt...
Deswegen, ich hätte es jetzt nicht gewundert, ich habe es natürlich im Stadion nicht gesehen, aber nachher in der Wiederholung. Ich weiß gar nicht, ob manche nicht sogar dieses den Abschluss, wer war das, wo Gerhard reinspringt gegen Kaminski.
Ja.
Sag nochmal.
Erste Halbzeit, gestrecktes Bein von Gerhard, Kaminski schießt und in der Aushol, in den Schuss nach. Also manche würden dafür einen Elfer geben.
Ja, oder zumindest, dass man irgendwie diskutiert wird. Ja, also, dass man zumindest mal guckst dir mal vorsichtshalber an. Also, aber das war ja gar kein Thema.
Genau, weil es gab ja schon diesen klaren Kontakt dann dazu.
Fand ich auch.
Hätte auf jeden Fall mal, wäre ein zweiter Blick, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen.
Ja, genau. Ne? Rausgehen, angucken, entscheiden.
Das hat mich ja schon bei Castro Montes in Freiburg gewundert. Da haben die Fernsehkameras das aber gar nicht mehr wiederholt so richtig.
Ja.
Dann wird das mehr oder weniger unter den Tisch fallen.
Ja. Auch da können wir jetzt stundenlang drüber reden.
Aber wirklich,
warum es keine Elfmeter ist, aber das, ja.
Ja, übrigens freue ich mich auf mein Festchen. Das werde ich dann gemeinsam mit Lars Wörner dann wahrscheinlich leer machen, der ja auch eins gewonnen hat. Und jetzt hast du auch die Chance, dir ein Fass Kölsch zu verdienen. Indem du das Spiel richtig tippst. Und zwar Volltreffer.
Poh.
Torschütze muss man
nicht. Womit hast du das letzte Mal nochmal gewonnen? Mit einem 1-0.
Mit einem
1-0. Dann sage ich 1-0.
Ah, für?
Ja, für den FC.
Den Ruhmreichen, okay.
Ja, mache ich den Hausfrauentipp, das, was am häufigsten getippt wird.
2-1.
2-1, genau.
Okay, dann nehme ich ein entspanntes 4-1 für den FC, ne, damit...
Dann holst du aber ein 10-Liter-Fässchen. Ja.
Also eigentlich wollte ich jetzt sparen, damit ich hier nicht schon wieder ein Fass gewinne.
Ja, okay,
ne? Aber nein, also das ist natürlich sehr viel Hoffnung, aber wie ihr wisst, ich nehme aber trotzdem jetzt mal das 4-1, weil 1-0 und 2-1 ist schon weg. Also von daher geht es nicht anders. Ja, damit sind wir für heute durch.
Ja.
Ne? Wie gesagt, sollte noch was passiert sein auf dem Transfermarkt und ihr hört das am Dienstag. Sorry, wir haben ein bisschen früher aufgezeichnet. Ging nicht anders, also von daher seht es uns nach. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder und dann geht es wieder weiter. Für heute bedanke ich mich bei meinen Gästen. Jürgen, ganz großes Dankeschön. Julian sowieso.
Und wir sehen uns
dann. Jo, danke. Danke. Ich war auch dabei. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.